Ich bete noch gerade, Herr, ja, die Gegenwart ist fast nicht zu beschreiben eigentlich. Du bist irgendwie nicht zu fassen. Und gleich nach, und gleich offenbart zu uns kommen durch deinen Sohn. Und so fahr weiter mit Reden. Bewege unser Herz. Stärk die Gemeinde. Stärk die Besucher und Gemeinde. Amen. Amen. Ich habe mich sehr gefreut, nach einem Jahr wieder hier herzukommen, mein Heimattal zu fahren heute Morgen. Hier habe ich meine ersten geistlichen Schritte machen dürfen mit 22. Ich möchte das immer wieder sagen mit großer Dankbarkeit. Und so darf ich hier Wort Gottes verkündigen. Es hat mich vorher sehr bewegt, dass Jolanda Scherz diese Richterstelle wieder erwähnt hat. Und das möchte ich euch erklären. Jetzt ist wirklich, in 7 Tagen kam dreimal diese Richterstelle, Kapitel 2. Letzten Sonntag, wir haben immer am Schuljahresanfang so ein bisschen einen speziellen Gottesdienst, wo die Kinder dann eben in ihre neue Gruppe kommen, diejenigen, die wechseln und so, wir feiern das ein bisschen. Und da hat die Kinderverantwortliche diese Stelle gelesen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die neue Generation auch wieder mit Gott lebt und eben nach dem Wort lebt. Dann hat Thomas Hasen, der gepredigt hat, er wusste das nicht von der Kigo-Leiterin, hat auch diese Richter-2-Stelle betont. Und jetzt hast du das wieder betont. Und ich glaube, Gott ist das am Betonen. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass einfach die nächste und übernächste Generation das Wort neu erlebt und ernst nimmt. Und das passt wirklich sehr gut zu euren 10 Lebensworten oder 10 Geboten, wo ihr letzten Sonntag ja eingestiegen seid. Gell, wenn man schon lange Christ ist, wenn man vielleicht wirklich mit der Bibel aufgewachsen ist, dann kennt man diese Lebensworte und sagt, ja, kenne ich schon lange. Und sie drohen zu verstauben. Aber ich glaube, oder ich möchte, muss hier das einschalten, habe ich extra gemacht. Kennt ihr das? Diejenigen, die ab und zu fliegen, kennen das. Das sind die Sicherheitsanweisungen im Flugzeug. Und da hast du vielleicht, wenn du oft fliegst, auch schon gedacht, ja, sag's halt wieder und ich kenn's ja und ich kann's ja lesen. Ja, kennt man doch. Bis du zum ersten Mal so richtig verrückte Luftturbulenzen erlebst im Flugzeug. Stimmt's? Oder wenn du von einer Notlandung oder von einem Unglück hörst, vielleicht durch nahe Verwandte. Und dann wird plötzlich ein solches Wort, eine solche Anweisung ganz etwas anderes. Es wird plötzlich wirklich zu einem Lebenswort, zu einem Überlebenswort. Du denkst vielleicht wirklich, wenn es so richtig schüttelt, was müsste ich jetzt als erstes? Und welcher Hebel und wie mit dieser Schwimmweste da und so weiter. Merken wir. Und ich finde es so super, dass ihr diese Serie durchnehmt und es wird die große Herausforderung des Heiligen Geistes und von den Verkündigern wird sein, dass solch altbekannte Worte frisch werden. Und wir merken, stimmt wirklich, darauf kommt es an. Ich meine, das 6. Lebenswort oder das 6. Gebot, dort merken wir es am meisten wahrscheinlich, wie relevant diese 10 Worte sind. Du sollst nicht töten. Hätten die Menschen das nie vernommen, dann gäbe es uns ganz sicher nicht. Oder? Dann hätte es nicht viele Generationen Menschen gegeben. Versteht ihr? Und ich glaube, all die 10 Gebote, all die 10 Lebensworte sind enorm relevant. Ich habe das erste so überschrieben, je mehr Gott, desto weniger Götzen. Und wir wollen in die 3 Verse, die hier dazu gehören, 2. Mose 20, 1-3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das Erste, was ich betonen möchte, Gott will Herr sein. Der Anspruch, der hier in diesen drei Sätzen steht, der ist ja wirklich absolut exklusiv, ausschließlich, nicht wahr? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Herren neben mir haben, keine anderen Götzen. Mensch, ich bin dein Chef im Fall. Ich bin dein Chef, gell? Jetzt. Ich sage, was abgeht. Ich lege die Werte fest. Kein anderer soll das Sagen haben. Lieben wir solches? Ehrlich gesagt, wenn jemand so kommt, vielleicht ein neuer Chef oder sogar jünger als du, und dann, kaum hat er angefangen, wird umstrukturiert und umgestellt. Und du denkst, ja, meine Güte. Schlimmer ist, wenn diese Einmischung zu Hause geschieht oder im Geschäft mag es noch gehen. Ein neuer Mann, ein neuer Vater in der Familie. Vielleicht war die Mutter verwitwet oder geschieden und ein neuer Mann ist da. Vater, auf den man hören sollte. Gar nicht so einfach. Vielleicht kennt ihr diesen Film, Das Wunder von Bern. Habt ihr mal gesehen? Eindrücklich. Da kommt ein Vater in den 50er Jahren aus etwa 10-jähriger russischer Gefangenschaft urplötzlich zurück in seine Familie zu Frau und Kindern. 10 Jahre später. Und er versucht dort sofort wieder seine Vaterstellung einzunehmen, aber das klappt überhaupt nicht. Den Kindern fehlt der Vorspann, ihnen fehlen frische Erlebnisse mit dem Vater, wo sie merken, er hat uns so gern. Und er hat auch oft gestürmt mit der Frau, ist ja klar. Und dann merkt dieser vom Krieg traumatisierte Vater, so geht es nicht, ich kann nicht auf meine Autorität beharren. Und er merkt dann, ich muss versuchen, eine Beziehung aufzubauen wieder. Ganz ein harter Weg. Und so der Höhepunkt, da hat mich wirklich enorm getroffen. Da hat er gedacht, der Jüngste hat Geburtstag. Und ich mache dem Kaninchenbraten. Und dann ist das Geburtstagsessen und in der Mitte ist der Kaninchenbraten. Das Kaninchen, das Lieblingskaninchen dieses Jungen ist auf dem Tisch. Könnt ihr euch vorstellen? Voll daneben. Und es war für den Jungen steinhart und fürchterlich. Und es war auch für den Vater, als er das gemerkt hat, fürchterlich. Er hat gemerkt, nein, jetzt habe ich es wieder vermisst. Und dann hat er aber weitergefahren. Und der Film, eben das Wunder von Bern, oder 54 Fußball-WM, der Film endet dann so, dass der Junge an folgendem merkt, doch, mein Vater hat mich wirklich lieb. Und zwar fährt der Vater und mit diesem Sohn da von Mitteldeutschland, mit dem VW Käfer, fahren sie nach Bern und kommen zu diesem Finale. Der Junge ist fußballbegeistert und da merkt er, mein Papa hat mich wirklich gern. Diese Filmhandlung, die hat ganz viel mit dem Einstieg, mit dem Zugang dieser 10 Lebensworte zu tun. Und ihr habt ja das letzten Sonntag auch ein bisschen theatralisch, habe ich nachgelesen, und ganz schön illustriert bekommen, was vor diesen 10 Worten, die Mose bekommen hat, vorausgegangen ist. Dieses Entstauben dieser Worte, wenn sie uns verstaubt sind, oder, ist so wichtig. Und darum erlaube ich mir, noch einmal auf den Vorspann zurückzukommen. Die Befreiung aus Ägypten, sie zeigt Gottes Wesen, eben das Vaterwesen. Ich lese da aus 5. Mose 6 ein paar Sätze. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten diese Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr unser Gott euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Aber der Herr hat uns mit starker Hand herausgeführt und der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten. An dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns herzubringen, uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht, alle Tage, und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Ich finde, die Befreiung aus Ägypten, wenn ihr das mal studiert, ist vielleicht mit Golgatha zusammen eines der deutlichsten Zeichen von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Wesen. Auf alle Fälle wird es auch sehr, sehr oft erwähnt, nicht wahr? Immer wieder kommt, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Liebe Gemeinde und Besucher, ich möchte uns diese Schinderei, diese Notlage in Ägypten noch einmal mit so ein paar Bildern vor Augen malen, was das geheißen hat. Die mussten ja da diese Vorratsstätte Pithom und Ramses aufbauen, mit Häcksel und Lehmziegeln Gebäude bauen, wurden mit Peitschen angetrieben. Wenn einer starb ab dieser Schinderei, wurde er verscharrt. Und es war eine ganz strategische Schinderei. Ägypten hat so versucht, einfach dieses Volk zu brechen. Die Stärke dieses Volkes, waren auch fruchtbar und so, das zu brechen. Es war also ganz strategisch. Wir machen dieses Volk kaputt, indem sie jetzt unsere Sklaven sind. Und stellt euch vor, hier hat es viele Väter, stellt euch Folgendes vor. Du kommst als Vater vielleicht nach einem 16-Stunden-Tag nach Hause, hundemüde, vielleicht blutend, das 7 Tage in der Woche. Und du hoffst die ganze Zeit beim Arbeiten, dass das Kindlein, das im Bauch deiner Frau ist, das du gezeugt hast, dass das hoffentlich kein Büblein ist und gerade wieder getötet wird im Nil. Oder du hoffst, dass wenigstens die Hebamme clever ist. Die jüdischen Hebammen waren ja clever und haben manchmal auch Büblein gerettet durch ihren Mut und ihre Klugheit. Du siehst vielleicht als Vater, mein Sohn, der auch Sklave ist, oh nein, er mag nicht mehr und er wird zu Tode gepeitscht, weil er einfach fertig ist. Du siehst das. Stellen wir uns das mal vor. Tag für Tag, das war Alltag. Keine Sicht auf Besserung. Im Gegenteil, als Mose ja zum ersten Mal zu Pharao ging und zum Verhandeln, wurde die Aufgabe oder die Arbeitslast fast verdoppelt. Das war die Schinderei in Ägypten. Und jetzt, liebe Gemeinde, verstehen wir, jetzt kommt da Gott hinein. Verstehen wir jetzt auch dieser ganze Vorspann zu den 10 Lebensworten ganz anders. Gott sagt, als er da mit Mose am Dornbusch ist, ich habe das Elend gesehen. Ich habe die Hilfeschreie gehört. Und ich finde, es klingt so durch, ich kann es nicht mehr hören. Es zerreißt mein Herz. Mose, jetzt muss etwas gehen. Die Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit, so wird er ja oft beschrieben, ich glaube, das ist Grundwesen unseres Gottes. Und interessant, in diesem Wort Barmherzigkeit oder Erbarmen, das ist vom Hebräischen abgeleitet von Mutterschoß. Interessant, nicht wahr? Mutterschoß oder Gebärmutter auch. Etwas Zartes, Nahes. Und wir verstehen vielleicht dadurch auch den Jesaja 49 Vers. Gut, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn eine Mutter das vergessen könnte, ich vergesse euch nicht, sagt Gott hier gegenüber dem Volk. Barmherzigkeit des Vaters Gottes. Und liebe Gemeinde, diese Gedanken, dieses Herz ist über dir, ist über uns, gilt uns heute. Vielleicht blutest du auch an der Seele. Bist du auch geschunden? Oder bist verunsichert? Hast Schweres zu tragen? Dieser Gott hat Mitleid, das heißt nämlich Erbarmen auch. Er leidet mit dir, er ist mit dir drin. Und manchmal geschehen auch wundersame Dinge, ganz verrückte Dinge, die der Herr tun kann, Gnadenlösungen. Ich erinnere mich an eine 18-jährige junge Frau, die ich gut kenne. 18-jährig, gerade volljährig. Und sie hat durch selbstverschuldet 70.000 Franken Schulden. Schöner Start ins Erwachsenenleben, nicht wahr? Und dann, ich weiß nicht mehr nach wie langer Zeit, kommt eine Nachricht vom Staat. Schuld erlassen. Das war letztlich Gott. Das war letztlich Gott. Und Gebete. Die Befreiung aus Ägypten zeigt, Gottes Wesen ist so die ultimative Einladung. Vertrau mir, Mensch. Kannst du das? Zutiefst im Herzen. Möchtest du diesen Herrn über dir in jeder Frage? Radikal. Auch wenn gewisse Fragen offen sind, gell? Es gibt viele offene Fragen. Und man kann trotzdem vertrauen. Etwas Besonderes. Wir Menschen, wir brauchen das auch, und zwar dringend, dieses Vertrauen auf diesen Herrn. Denn diese Ägyptenbefreiung ist existenziell für uns. Dieses Bild steht nämlich in der Bibel für unsere persönliche Befreiung aus der Schuld vor Gott. Luther hat das so in seiner sehr rustikalen Art so gesagt. Das Sklavenhaus, aus dem Jesus die Menschen herausführt, heißt nicht mehr Ägypten. Ah, eines weiter, hier. Heißt nicht mehr Ägypten, sondern Sünde, Tod und Teufel. Und Luther sagt auch, so quasi hat er übersetzt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich verlorenen und verdammten Menschen, vor Gott verdammten Menschen, erlöst hat von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Und hier möchte ich uns noch etwas, auch seelsorgerlich, etwas ganz Wichtiges zeigen im Zusammenhang, wann Gott dem Menschen diese 10 Worte gegeben hat. Schaut, die Befreiung, also das Bild auch für unsere Erlösung, die Befreiung geschah vor der Gabe der 10 Worte, der 10 Gebote. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Errettung für uns geschieht nicht quasi durch diese 10 Gebote oder durch das Halten der Lebensworte, können wir sowieso nicht, sondern der Einbezug, das Leben mit diesen 10 Worten ist die Folge, die Antwort des erlösten, geretteten Menschen. Merkt ihr, diese Reihenfolge ist enorm wichtig. Und warum betone ich das so? Weil wir uns ab und zu ertappen, dass wir halt doch auch gerne ein Stück zu dieser Rettung dazu tun möchten. Sagen ja also da war ich gerade und so schlimm war ich ja nicht. Und es ist sehr demütigend für uns Menschen, dass wir zur Rettung nichts dazu tun können. Das halten wir fast nicht aus, aber es ist der einzige Weg, das richtig anzunehmen, wenn wir uns eingestehen, ich kann gar nichts dazu beisteuern. Die Rettung war vor den Geboten, vor den Worten. Und dann gibt es eine zweite Sorte Christen, so kann man auch vom Pferd fallen, oder? Die sagen, diese Lebensworte, die sind im Neuen Testament völlig bedeutungslos, auch daneben. Das sind jetzt unsere Wegweiser eben in diese Freiheit. Aber nicht mehr das Damoklesschwert, wie eben Christen manchmal denken, oh ja, wenn sonst, bin ich dann gerade aus der Gnade gefallen. Dann eine neue Funktion. Also wir halten fest, so wie Gott das Volk zuerst durch das geschlachtete Passalam und dann das Blut vom Lamm und den Türpfosten und der Würgeengel ging vorüber bei den Familien, beim ältesten Sohn, wir so die Hebräer befreit hat aus Ägypten, so hat Christus uns aufgrund des Blutes vom Kreuz freigemacht von der Sünde. Und es gibt keinen anderen Durchgang zu Gott, kein anderes Nadelöhr. Apostelgeschichte 4,12 sagt, es ist uns kein anderer Name gegeben als nur dieser, in dem Rettung ist. Und auf diesem Hintergrund kommen wir jetzt zum ersten Gebot. Zum ersten Lebenswort. Übrigens, vielleicht denkt das eine oder andere, diese Wortklauberei, Gebote oder Lebensworte, ist doch einerlei. Wir meinen ja schon dasselbe, oder? Aber Begriffe machen doch etwas aus, oder? Und gerade wenn du da die Gebote immer so mit dem vernommen hast, was ja auch nicht nur daneben ist, oder? Ich meine, gut, dass wir einander nicht töten, darum leben wir noch, oder? Bitte töte niemanden. Aber wenn du das nur so kennengelernt hast, dann klingt wirklich ein Wort, das zum Leben führt, anders als du darfst und du sollst und du darfst nicht. Verstehen wir? Also ich finde es keine Wortklauberei, dass ihr eben hier bewusst von Lebensworten sprecht. So, jetzt zu diesem Gebot. Ich möchte uns Folgendes ausführen. Das ist meine Behauptung, meine These aus der Bibel. Götzen sind eigentlich Ausdruck von Unsicherheit und Misstrauen Gott gegenüber. Ja, was sind denn Götzen? In der Bibel liest man schon von Götzen, sieht man das. Aber wenn ich euch frage, was sind Götzen? Wer hat eine Götzenstatue zu Hause? Vielleicht halb versteckt oder so, oder einen Talisman irgendwo, oder ein Hufeisen auf der Motorhaube oder so. Dann, ich sehe es schon euren Gesichtern an, oder? Dann kommt ein müdes Lächeln und ihr denkt vielleicht, ja, also Götzen, das gehört jetzt definitiv zu Naturvölkern oder eben zur Zeit von den Kanaaniten oder so. Aber Jesus, der schon ein bisschen zeitgenössisch oder näher bei uns gelebt hat als Mose, der spricht oft von Götzen und von so Schätzen und so. Und in den Briefen im Neuen Testament kommt das sehr oft vor, Warnung vor Götzendienst. Was ist es und was fasziniert? Und ich habe plötzlich gemerkt, man kann es sehr gut eben in der Zeit der Kanaaniter oder kurz nach Mose, so Josua-Zeit, man kann es sehr gut schon dort ableiten, wie es bis heute geblieben ist. Viele kennen sicher da diesen kanaanitischen Gott Baal oder Baal, Fruchtbarkeitsgott, Regen- oder Wettergott. Und diesem hat man da gefrönt mit Festen, mit Ritualen, mit ihm quasi ihn zu füttern. Und das hat den Leuten Sicherheit gegeben. Sie haben gedacht, dann muss es doch regnen. Und wenn es regnet, gibt es was zu beißen, wächst was und wir haben zu essen. Es ging um Sicherheit. Ich habe 3 Jahre mit einem ehemaligen Hindu-Priester zusammen gewohnt, der durch seine dramatische Fluchtgeschichte Christ wurde. Und er hat mir oft erzählt von dieser, wie sie den Hindu-Göttern gedient haben. Eben, die haben denen wirklich Essen gebracht zu diesem Tempel und Rituale mit Räucherwerk und so weiter. Und das Prinzip war genau gleich wie bei Baal, die Götter zufriedenstellen, gnädig stimmen, oder? Für meine Sicherheit und für Bewahrung. Und dieser Hintergrund, wenn bei uns Götzen auftauchen, ist immer noch dasselbe. Ich werde natürlich nachher aktuelle Götterbeispiele zeigen. Wir versuchen uns bewusst oder unbewusst abzusichern. Es hat mit dem zu tun, was uns durch den Sündenfall abhanden gekommen ist. Annahme, Sicherheit und Bedeutung allein bei Gott. Oder wenn dann eben der Flüsterer kommt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, er reiche für dich, es reiche, mit ihm zu leben. Sollte er wirklich gesagt haben. Im Heidelberger Katechismus, das ist so der Lehrstoff der Reformatoren, da steht eine gute Definition von Götzendienst. Anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Also auch zur Reformationszeit gleiche Götterdefinition. Jesus hat ja gesagt in Matthäus 6, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ich glaube, das funktioniert so. Jetzt sind wir der Antwort schon näher, was eigentlich das Verführerische von Göttern ist. Dinge werden zu Göttern oder Götzen, die wir über die Beziehung mit Gott stellen, weil sie uns mehr Sicherheit versprechen. Ich möchte das nochmal wiederholen. Dinge werden zu Götzen, die wir über die Beziehung mit Gott stellen, weil sie uns mehr Sicherheit versprechen. Sagst du, will ich doch nicht, verrückt. Noch ein Indikator, wie etwas zum Götzen werden kann. Lass einfach diese eine Sache mal weg. Längere Zeit. Wie geht's dir? Überlebst du's? Freitagabend kam ich nach Hause, habe noch einen kranken Mann besucht, so 8:45, und dann kam mir in den Sinn, Bundesliga-Start. Das kommt doch im TV. Bayern gegen Hertha. Schaue ich mir noch an, die zweite Halbzeit. Wollte einschalten, dann hat das nicht geklappt irgendwie. Der Beamer ging nicht los. Hat mich geärgert. Habe das hier versucht, mit dem Kasten versucht und so. Dann habe ich an die Predigt gedacht. Ich dachte, Uli, ist ein Götzlein irgendwo, dass sich das so ärgert, wenn du das jetzt nicht schauen kannst? Plötzlich ging es dann. Konnte es dann doch schauen. Aber die Bibel warnt uns oft in Sachen Götzendienst vor Habsucht. John Rockefeller, der Gründer einer erfolgreichen Ölfirma, wurde mal gefragt, wie viel Geld braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Diesen reichen Mann, oder? Und er hat gesagt, nur ein klein wenig mehr, als er besitzt. Und Billy Graham, er hat gesagt, es sei nicht falsch, Reichtümer zu besitzen. Es sei einfach schwierig, wenn Reichtümer mich besitzen. Auch sehr gut ausgedrückt. Also aufschlussreich, ob etwas Götze geworden ist, ist, beherrscht es mich? Kann ich nicht sein ohne? Nimmt es mich in Beschlag? Bin ich sogar abhängig? Es gibt Leute, die pflegen ihre Autos besser als ihre Ehe. Darum ist gut, wenn ihr diese Leute hier habt, am 31. August, gibt es. Es gibt Leute, die betreuen ihren Hund besser als ihre Kinder. Gut, man kann auch Kinder vergötzen. Auch nicht gut. Oder die ganze Familie. Nur noch wir. Oder der ganze Alltag, das ganze Jahr, die ganze Planung kann vorgegeben sein durch einen Verein, durch mein Marathontraining, durch den Spielplan von IB oder von SCB oder hoffe auch ein bisschen FC Thun, oder? Durch TV-Serien. Und wehe, man hinterfragt das mal oder wird hinterfragt. Und schau, wie du darauf reagierst, wenn es dich ärgert, wenn dich jemand darauf anspricht, es kann auch ein Indiz sein, ob es vielleicht doch schon ein Götzlein geworden ist, wenn es dich ärgert. Wenn es nämlich kein Götze ist, kannst du locker sagen, nein, du, geht gut ohne, aber du kannst mir auch in 2 Monaten diese Frage wieder stellen. Ich glaube, dass wir Menschen, auch gläubige Menschen, immer irgendwo gefährdet sind, auf Götzen abzufahren. Ich habe schon etwas angetönt bei mir. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so lange Zeitungen lese. Ich lese einfach so gerne Zeitungen und jetzt mit den News-Möglichkeiten über Handy. Da muss ich mich wirklich disziplinieren. Ich habe gemerkt, der alte Uli Willen, der alte Adam, der liest lieber Sportnews als die Bibel. Stellt euch vor. Ist so. Aber ich weiß auch um gute Gewohnheiten. Ich weiß, dass die Bibel mich ganz anders nährt und ganz anders berät. Und darum lese ich doch auch viel Bibel. Habt ihr auch schon gemerkt, respektive dummerweise merkt man das eben oft nicht, wie so Götzlein schleichend kommen, so ganz gesellschaftskonform, ja, ist doch, also. Und es ist noch eine wichtige Klammerbemerkung, Götzen können Götzen werden, es muss keine Sünde sein, die Sache an und für sich, oder? Die Frage ist, ob es mich, was mit mir macht. Da kommen sie so schleichend und schnappen uns Zeit und Aufmerksamkeit weg. Überlegt euch mal, wann lest ihr die Bibel? Ist es eine Zeit im Tag, wo ihr frisch seid, aufnahmefähig? Oder ist es so vor dem Einschlafen, wo man sowieso müde ist? Und das ist jetzt unsere Verantwortung, dass wir sagen, ich setze hier Prioritäten, ich will mich mit Bibel füllen, also lese ich sie in einer Tageszeit, wo ich frisch bin. Wenn diese Ablenkungsmanöver so über Monate, über Jahre kommen, dann rutschen Prioritäten durcheinander. Plötzlich ist Reich Gottes und meine Beziehung zu Jesus, die Beziehungspflege, die Gemeinde vielleicht, oder eben auch die Ehefrau, Ehepartner, nur noch so Nischenprodukte, wenn man gerade nichts Besseres hat. Liebe Gemeinde, ich sage das nicht von oben herab, nicht leichtfertig und nicht anklagend. Ich weiß auch um diese Kämpfe. Ich sage es einfach darum, weil ich glaube, das ist hier in der Schweiz 2019 der größte Götzenkampf. Unsere Ablenkung. Das haben andere Länder und Kulturen nicht. Wir haben das im Moment. Und wichtig ist einfach, dass wir das merken. Und merken, was da abläuft bei mir, bei uns. Und wohl euch älteren Geschwistern, wenn ihr einfach das, was ihr mal gelernt habt, an guten Ritualen, an guten Gewohnheiten, einfach durchzieht. Und lernen wir von schlichten Tagesabläufen, von schlichten Leben, wo du aber merkst, da sind die Prioritäten gesetzt. Priorität ist Reich Gottes. Ich glaube, das ist unser größter Götzenkampf heute. Einfach weil es uns gut geht und das ist ja auch Segen. Das ist wunderbar, dass es uns so gut geht. Aber das ist die gefährliche Rückseite. Ehrsucht kann auch ein solcher Götze sein. Statussucht kann schleichend kommen, harmlos kommen. Beispiel, der Familienalltag ist gestresst. Man schaut immer, wo können die Kinder hin und so, weil so eben die Vorstellung ist, es müssen zwei Löhne ins Haus. Dann kann man gute Ferien machen, dann kann man einen Wohncamper kaufen, dann kann man ein zweites oder drittes Auto. Ja, muss das sein? Und dann ist alles so gestresst. Es sind keine Sünden dahinter eigentlich bei den einzelnen Sachen. Aber wir merken, oder? Prioritäten setzen. Worum geht's? Götzen, die wir füttern, um dabei zu sein. Ich bin aus der reformierten Kirche ausgetreten, nicht weil ich die reformierte Kirche nicht gut finde, die machen auch viel Gutes und haben auch viele gute Verkündiger. Aber wisst ihr, warum ich ausgetreten bin? Ich war eine Zeit lang Doppelmitglied. Ich habe gemerkt, das ist so meine schöne, unfromme Ausrede, wenn ich den Leuten sagen kann, ich bin auch noch Mitglied der reformierten Kirche. Das tönte dann nicht so fromm, nicht so fanatisch oder nur Pfingstler. Da habe ich gemerkt, das ist mein Götzlein hier. Das ist mein Motiv, dass ich noch in der reformierten Kirche bin. Um gut dazustehen bei den Leuten, dann bin ich ausgetreten, habe diesen Götzen umgehauen. So, jetzt kommen wir hierzu. Es gäbe noch vieles, oder? Aber ich will jetzt da nicht mehr weiter Beispiele machen. Jetzt möchte ich noch zum Schluss zu dem kommen, hau die Götzen um. Aber wie? Manchmal wollen wir, oder? Oder vielleicht habt ihr an Götzen gedacht jetzt und gedacht, was mache ich jetzt? Paulus hat im 1. Korinther geschrieben, pass ein bisschen auf wegen den Götzen. Nein, er hat geschrieben, flieh! Weg! Merkt ihr, ganz etwas anderes hier. Flieht allen Götzendienst. Nicht davon spazieren. Paulus hat das Volk gewarnt, gerade mit dem Volk Israel, die auch immer wieder Götzen hatten, goldenes Kalb und midianitische Frauen und so weiter. Götzendienst ist nie harmlos. Es zieht uns von Gott weg. Es verblendet, eben auch schleichend. Gut, dass ihr hier zusammengekommen seid, liebe Gemeinde. Es kommt auch schleichend, wenn man nicht mehr nahe an der Gemeinde ist. Man merkt es nicht, oft nicht. Es macht uns kompromissbereit, es lähmt den Glauben. Und letztlich, wer steckt letztlich dahinter? Der immer sagt, sollte wirklich Gott gesagt haben, dass er genug ist für dich. Glaubst du das wirklich? Ist doch langweilig, altmodisch. Wo bleibt deine Selbstverwirklichung? Und du gibst so viel Zeit und Kohle in die Gemeinde. Das sind nicht Worte vom Heiligen Geist. Das sind Teufelsworte. Schau für dich selber. Verwirkliche dich, denn wenn es darauf ankommt, musst du selber schauen. Dummes Zeug. Das stimmt nicht, wenn eine Gemeinde funktioniert. Ihr habt eine moderne Gemeinde. So schön designt. Junge Musiker. Läuft viel. Halleluja. Oh, prägt dieses Tal weiter. Fimi Frutigen. Es hängt an diesen Dingen. Sind wir verhängt? Und nochmals zur Schlussfrage. Wie hauen wir jetzt Götzen um? Ich habe da einen Götzen mitgebracht, also einfach ein Symbol, oder? Aber wenigstens glänzt er, das Ding. Ist nicht jetzt gerade tonnenschwer, ihr seht, wie es aufgemacht ist, aber es glänzt. Ich kann sagen, gut, ich brauche einfach den rechten Hammer, das Ding, umzuhauen, oder? Aber das ist es nicht. Dann sagst du, gut, ich nehme einen größeren. Mit dem geht's. Ich glaube, das ist es auch nicht. Es ist an einem anderen Ort. Denn wir wissen, es braucht Entschiedenheit, tiefe Entschiedenheit und Überzeugung im Herzen. Und die kriegst du nur hier. Nahe bei Gott. Wenn du überzeugt bist, dass dein Vater im Himmel barmherzig ist und zu dir heilt durch dick und dünn, und du ihm total vertraust. Und dann scheint dir der Götze billig und widerlich. Du brauchst keinen Hammer, sondern diese Gottesnähe, das Gottvertrauen. Je mehr Gott, desto weniger Götzen. Am liebsten keine. Ich gebe euch noch einen biblischen Beleg, ist mir ganz wichtig. Nicht, dass ihr denkt, ja, er hat jetzt da etwas demonstriert, sieht noch lustig aus. Die Bibel sagt, dass es so ist. Galater 5, 16. Lebt im Heiligen Geist. Das heißt, lebt nahe mit dem Vater, nahe mit Jesus, nahe mit dem Geist. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und dann werden diese Werke des Fleisches aufgezählt in den nächsten Versen. Und dort taucht auf Götzendienst. Es ist biblisch. Den größten Hammer holst du dir am Kreuz, in der Nähe beim Vater. Und ich finde es jetzt so passend und schon auch herausfordernd. Jetzt können wir Abendmahl feiern. Und wir erinnern uns genau eigentlich an Ägypten aus dem Auszug, an die Rettung und dadurch auch unsere Rettung durch Jesu Blut. Und ich fordere uns heraus, wenn du Götzen hast, dann triff vor dem Abendmahl eine Entscheidung. Vielleicht kannst du sogar einem Freund sagen, du ab heute Ich höre auf mit dem. Vielleicht ist es auch komplizierter und länger, kann auch sein, aber du kannst heute vor dem Abendmahl, damit du nicht quasi zwei Göttern dienst, einfach diesen Entschluss treffen. Fertig, Götzendienst. Vielleicht musst du deine Agenda neu kämmen, neue Prioritäten setzen. Vielleicht musst du wirklich Dinge umhauen, wegschaffen. Vielleicht müsst ihr als Ehe über Dinge reden in der Familie. Ich weiß es nicht. Aber mach das vor dem Mahl oder nimm das Mahl nicht. Ich glaube, niemand will heucheln, oder? Und wir wollen nicht als Götzendiener jetzt zum Mahl des Herrn kommen und sagen, du hast mich gerettet, du bist mein Herr, wenn es nicht stimmt. Und hab den Mut, schaut nicht herum, denk nicht, was denken jetzt die anderen, wenn ich das heute nicht machen kann. Sei ganz ehrlich. Aber eben, du hast die Möglichkeit, sie haben die Möglichkeit, diesen Entschluss zu treffen und Jesus zu sagen, das ist mein Schritt. Und jetzt gehe ich, und das würde ich euch empfehlen, zu sagen bei Götzendienst, das ist mein Schritt, Herr, ich tue Buße, es tut mir leid. Und jetzt, um das zu besiegeln, jetzt nehme ich das Mahl. Das stärkt. Ich will uns nicht vom Mahl abhalten, versteht mich richtig. Aber wir wollen nicht heucheln. Ich weiß, dass hier Jesus, dass die allermeisten Jesus gern haben. Wir wollen einen Moment der Stille machen, wo diese Möglichkeit ist, und dann werde ich die Einsetzungsworte sagen und dann könnt ihr an den vier verschiedenen Stationen das Mahl und den Kelch dann nehmen. Wir wollen still sein. Mir kommt noch aufs Herz, wenn jemand in einer Sucht steckt und schon lange kämpft, dann ist jetzt Gefahr, dass du dich neu verdammst. Aber das ist nicht die Absicht vom Vater im Himmel. Dann bitte ihn neu, Herr, erbarme dich, hilf mir, den nächsten Schritt gehen zu können. Und diese Haltung ist die stimmt nachher auch fürs Abendmahl. Die Haltung, ich will. Vater im Himmel, es ist dein Riesenanliegen, wirklich freie Leute in deinem Volk zu haben, Menschen in die Freiheit zu führen, in die Entfaltung. Und wir danken dir für diese Anweisungen, gerade auch durch diese 10 Worte und durch dieses Grundwort von den Götzen. Du bist auch hier der Schlüssel und der Befreier. Die Kraft aus dir. Heiliger Geist, wirke du jetzt, was auch in den Herzen, in unseren Herzen abgeht, wirke du. Was durchs Abendmahl abgeht, wirke du. Gib Schub und Freude, in die Freiheit zu treten, wo Götzen sind, denen abzusagen, umzuhauen, aus vollster Überzeugung, mit Freude, mit Kraft des Heiligen Geistes freizusetzen, dass die Persönlichkeit wächst, dass die Sicherheit wächst. Die Autorität auch als Mensch zunimmt. Und Menschen sehen, die meinen es wirklich ernst mit dem Glauben. Die sind grad. Ich möchte dir so gerne ein Hinweiser sein. Ich möchte dir so gerne ein Licht sein, das auf dein Himmelreich leuchtet. Sprich auch immer wieder zu mir, wenn sich Götzen einschleichen wollen. Lasst uns doch aufstehen, wenn ich jetzt die Einsetzungsworte spreche zum Abendmahl. Lasst uns aufstehen. In der Nacht, als der Herr verraten wurde, nahm er Brot. Brach es, dankte und sprach: Das ist mein Leib, das tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und sagte: Das ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr vom Brot isst oder vom Leib isst und vom Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das heißt, so lange gilt dieses Angebot, bis Jesus wiederkommt. Herr, wir danken dir für das Opfer, für Leib und Leben und Blut. Amen. Und jetzt tut, was in eurem Herzen ist. Und die Band wird uns unterstützen. Und dann geht einfach an diese vier Stationen, vorne je eins und dann hinten auch unter der Empore sind zwei. Oder habt den Mut, nicht zu gehen. Ihr folgt eurem Herz.